Vielen Dank für die Textlesung und natürlich auch vielen Dank für die wunderbare Einladung, dass wir heute über einen Hymnus reden wollen, über eine Hymne, über ein Loblied. Und jetzt haben wir schon ein super Loblied gehört über Schweden. Das war echt toll. Ich glaube, die Schwedenfreizeit ist zumindest bei meinen Kids sehr gut angekommen. Und das Loblied heute Morgen war auch toll, weil es ist natürlich ganz schwierig, dieses Loblied zu toppen. Also trotzdem möchte ich natürlich versuchen, dieses Loblied zu toppen. Und warum? Mit dem Text, mit dem Hymnus, den wir soeben vorgelesen haben. Es ist so, ich habe die Gelegenheit, zweimal jetzt in kurzen Abständen hier in der Gemeinde zu predigen und ich habe gar nicht genau gewusst, was für eine Textreihe wird hier da sein, was für ein Thema. Und da habe ich irgendwann im Urlaub dem Eberhard Munzer geschrieben und vielen Dank für die super Antwort. Eberhard hat gesagt, es gibt kein Thema, such dir einfach was aus. Und wenn man natürlich was aussuchen darf, das ist ganz toll. Und dann überlegt man sich natürlich, was sucht man aus? Also wenn Sie jetzt die Gelegenheit hätten zu predigen, was würden Sie dann machen? Dann müssen Sie einen Text wählen dürfen. Also das ist natürlich gigantisch. Und dann habe ich gedacht, suche ich jetzt aus. Dann habe ich gedacht, ja komm, einfach sag einfach, dass das dein Lieblingstext ist. Und es ist einfach mein Lieblingstext in der Bibel. Es gibt viele Texte, die mir sehr gut gefallen. Und wenn Sie mich näher kennen würden, dann würden Sie wissen, dem Reinhard gefallen sehr viele Texte in der Bibel. Aber der gefällt mir ganz besonders. Und das sollte man heute bestimmt hören. Und mit dem Text hat es noch was anderes auf sich. Vor 2 Jahren wollte ich eigentlich hier predigen. Und zwar über Philipper 2, über diesen Text. Und dann bin ich kurz vorher krank geworden, lag im Krankenhaus und habe Andreas angerufen. Der hat noch kurzfristig jemanden gefunden, der mich ersetzt. Aber ich predige jetzt nicht, weil ich vor 2 Jahren das schon vorbereitet habe. Also nicht, dass Sie denken, der predigt jetzt. Mir gefällt der Text so gut, weil vor allem wegen 3 Punkten. Dieser sogenannte Philipper-Hymnus, den wir gehört haben, also Jesus Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war und so weiter, den habt ihr jetzt vielleicht noch in den Ohren, kondensiert die wesentlichen Bestandteile von unserem christlichen Glauben in 5 Versen. Das gelingt Ihnen, oder in 6 Versen in Wirklichkeit. Vers 6 bis 11, und damit ist Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, alles ist in diesem Text drin. Und wenn ich den Philipperhymnus anschaue, dann sehe ich genau in diesem Text, dieser Text, der trägt sozusagen die DNA der Bibel. Der trägt die DNA von ganzen Texten der Bibel. Was heißt das für mich? Das heißt für mich, wenn ich den Text anschaue, dann finde ich überall in der Bibel, egal wo ich lese, und Sie werden heute merken, man kann viel lesen, überall kann man lesen und man wird finden, diese Aussage, das ist genau, das gibt es da auch, das gibt es da auch. Und jedes Mal, wenn ich es lese, dann sehe ich, das begegnet mir wieder in der Bibel. Also es ist einfach toll, dass die Grundaussagen der Bibel in diesem Text so toll kondensiert sind. Und es ist ganz klar, dieser Text, und das wissen ja wahrscheinlich die meisten schon, dieser Text ist im Prinzip die Grundlage der wesentlichen christlichen Glaubensbekenntnisse geworden. 451 ist genau dieser Text verwendet worden, um eben diese Einheit, das gleiche wahre Mensch und wahre Gott von Jesus, eben im Glaubensbekenntnis zu formulieren. Gut, und jetzt der zweite Punkt, und da geht es um das Loblied, was wir schon gehört haben, da geht es um den Lob. Wenn man mich fragt als Mensch, was willst du am meisten loben, dann will ich die Gelegenheit wahrmachen und sagen, okay, ganz klar für mich als gläubigen Christen ist natürlich Jesus genau das, über was ich erzählen möchte. Das ist das, was ich loben möchte. Das ist das, was mein Leben außergewöhnlich macht. Das ist das, was mein Leben über diese Welt hinaushebt. Insbesondere, wenn man, wie ich das schon erlebt habe, an der Grenze am Ende vom Leben steht und denkt, es geht gar nicht mehr weiter. Wenn man dann erlebt, da gibt's was, das geht weiter, dann will man davon erzählen. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute über den Philipperbrief predigen möchte. Warum ich dieses Thema gewählt habe, warum ich erzählen möchte, ich bin tatsächlich ein Fan von Jesus. Ich möchte davon erzählen, dass er lebt. Und das ist der zweite Punkt gewesen. Und der dritte Punkt, und das ist eben, glaube ich, was ganz wichtig ist in der Bibel, was immer wieder uns gelingen muss, der Text, also unglaublich theologisch natürlich, Fundament unseres Glaubens, Glaubensbekenntnisse formuliert, und trotzdem wird dieser Text von Paulus in diesen paar Versen, und deshalb wollte ich auch, dass man nicht nur von 5 bis 11 liest, sondern auch die Verse 1 bis 4 dazu, dieser Text wird geerdet. Das bedeutet, dieser Text kommt in unser persönliches Leben hinein und sagt uns ganz klar, diese Sache, die da passiert ist mit Jesus, die hat eine Bedeutung für mein Leben und die will eine Auswirkung haben in meinem Leben. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, Ihnen diese Teile zu zeigen. Und insgesamt, wenn ich jetzt aufhören würde mit der Predigt
und nach Hause gehen, dann nehmen Sie einfach mit, dass ich sagen wollte, das ist er, das ist Jesus. Lesen Sie Philipper 2 einfach nochmal durch und denken Sie, das ist Jesus. Dann haben Sie das, was ich sagen wollte, eigentlich schon mit nach Hause genommen. Trotzdem will ich natürlich jetzt über den Text auch versuchen zu predigen. Und dazu will ich zuerst mal mit Ihnen ganz kurz...
Ich muss doch das Pult nehmen. Okay, tut mir leid, ich bin nämlich ein Mensch, der sich sehr viel bewegt. Das wissen wahrscheinlich alle schon, vor allem die, die mich auch sonst erlebt haben, wahrscheinlich. Ich laufe am liebsten an der Tafel rum und so, das gefällt mir am besten. Aber okay, also ich bleibe hier. Und dieser Philipperhymnus, wie ist er aufgebaut? Ganz interessant, dieser Philipperhymnus ist Ihnen wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Da steht hier oben in diesem, seid gesinnt, wie Christo Jesu auch war. Das ist die Aufforderung in Vers 5. Der Vers 5 fasst im Prinzip alles, was in Vers 1 bis 4 stand und über das ich noch was sagen möchte, zusammen und sagt, habt die Gesinnung, wie sie in Christus Jesus war. Achtung, achten Sie auf die Reihenfolge, da steht Christus Jesus. Und dann beginnt es hier oben ganz klein bei mir, welcher in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Und da steht, steht Jesus auf dieser göttlichen Stufe, da wird er dahingestellt und dann steigt er ab. Dann kommt der erste Abstieg hier in diesem Lied, dann geht es runter und dann steht, sondern ja, sich selbst für nichts machte und Knechtsgestalt annahm. Knechtsgestalt heißt hier, er wurde Mensch, das werden wir noch ganz genau sehen, indem er der Gleichheit der Menschen geworden ist. Also er ist gleich geworden wie wir Menschen. Und jetzt hört es bei Jesus leider mit diesem Abstieg nicht auf. Da ist nicht Weihnachten. Da kommt nicht Gott vom Himmel und wird Mensch wie wir, sondern da passiert was. Da passiert was ganz Trauriges. Ja, da steht, und in seiner Gestalt, wie ein Mensch erfunden war, also er wird Mensch und sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam war, gehorsam bis zum Tode. Dieser Mensch Jesus, der wird geboren, der kommt aber nicht als König oder als irgendjemand oder wie ich auf die Welt, als Kind, das von seinen Eltern toll betätscht wurde, allen vorgestellt, dessen gute Umgebung hineinwächst, sondern der wird geboren in dieser komischen Krippe, wird er hier reingelegt, hat nichts, seine Eltern haben kein Geld, dann beginnen sie mit der Flucht, dann flieht er nach Ägypten und so geht sein ganzes Leben durch. Und wir können jetzt nicht das Leben Jesu nochmal durchgehen. Sie sehen, das könnte man jetzt hier, geht nicht. Aber wir sehen, er erniedrigte sich weiter. Und die schlimme Sache ist, die Sache endet. Und die endet böse. Die endet hier, er ward gehorsam bis zum Tode. Und jetzt könnte man sagen, ja, spielt ja keine Rolle, wir sterben alle. Das stimmt, wir sterben alle. Aber bei Jesus war es das nicht. Das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass es da nochmal runter geht. Und jetzt kann ich selbst nicht mehr blättern. Das ist schade. Aber deshalb könnte man jetzt eins weiterblättern, bitte. Ja, genau, nochmal, oh, genau. Und jetzt wird hier in diesem Philipperhymnus wiederholt, da steht nicht, er war gehorsam bis zum Tode, sondern dann dieses wird wiederholt. Er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Es ist einfach so, hier diese Hingabe von Jesus, die wir hier in diesem ersten Teil finden, die gipfelt in diesem Tod am Kreuz. Und ich will dazu gleich was sagen, aber zuvor, nach diesem Tod am Kreuz, da endet der Philipperhymnus nicht, sondern es geht weiter, es geht auf der rechten Seite, gibt es hier den Aufstieg und wie wir in drei Strophen abgestiegen sind mit Jesus, steigen wir im zweiten Teil vom Philipperhymnus in drei Stufen wieder auf und können wir einfach aufsteigen, dreimal, dann sehen wir, wie wir, darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm einen Namen gegeben, also das war Himmelfahrt, der über alle Namen ist, auf das in dem Namen sich Jesus, sich beugen, aller Knie und so weiter. Und dann ganz oben, warum, um was geht es am Ende? Am Ende geht es, dass Gott der Vater verherrlicht wird. Das wird hier oben stehen und Jesus hat angefangen in der Ewigkeit und er endet wieder in der Ewigkeit. Und das ist das, was wir glauben. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig und das ist eine der zentralen Dinge dieses Philipperhymnus und deshalb habe ich ihn auch so dargestellt, in der Mitte, unten, ich hoffe, dass Sie das sehen, da steht das Kreuz. Ganz unten steht das Kreuz von Jesus und dieses ist der Wendepunkt von diesem ganzen Lied. Überall, es geht dauernd runter, von der Herrlichkeit bis ganz unten, da kommt der Tod am Kreuz und da wendet sich alles. Und dieses Kreuz, das eigentlich uns, wenn wir jetzt nicht hier in der Gemeinde sitzen, es ist mir jetzt nicht peinlich, Ihnen zu sagen, das ist das Kreuz, das ist das, was mir wichtig ist. Sondern das ist mir peinlich, wenn ich es meinen Kollegen sagen muss. Wenn ich rausgehen muss und sagen muss, das Kreuz, das ist genau das, was die Mitte meines Glaubens ausmacht. Aber das ist der Punkt. Hier unten an dem Kreuz, das ist die Mitte unseres Glaubens. das hat Paulus in den Mittelpunkt gestellt, oder dieses Lied wurde wahrscheinlich gar nicht von Paulus selbst geschrieben, das war wahrscheinlich schon bekannt in der Christenheit und Paulus hat es nur zitiert. Aber dieses wird in den Mittelpunkt gestellt. Und da gibt es noch einen ganz interessanten Aspekt an diesem Kreuz. Im Alten Testament schon, können wir weitermachen? Ah, jetzt geht es wieder selbst, ja genau. Im Alten Testament hat dieses Kreuz im Prinzip noch eine Doppelbedeutung. Da steht nämlich, dass Jesus dort erhöht wäre. Und diese Erhöhung, die man im Alten Testament bei Mose liest, dass die Schlange erhöht wird und wenn die Menschen, die da drauf schauen, errettet werden, diese Erhöhung, die hat in dem Philipperhymnus eine zweifache Bedeutung. Natürlich, Jesus wird an das Kreuz gehängt, absolute Schmach, tiefstes Verachtetsein. Und auf der anderen Seite ist dieses Erhöhen, was hier an dem Kreuz passiert, der Grund, warum es auf der rechten Seite beim Philipperhymnus hochgeht. Ohne dieses wäre nichts passiert. Also die Erhöhung hat eine doppelte Bedeutung, einen Wendepunkt. Und genau dieses Schmähzeichen Kreuz eigentlich ist die Mitte unseres christlichen Glaubens. Gut, jetzt will ich, das ist das Zitat aus 4. Mose, das ich gesagt hatte, wie die Schlange erhöht wurde, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und das ist was von der DNA der Bibel, dass man sieht, okay, diese Erhöhung, die hat doppelte Bedeutung. Erhöhung bedeutet nicht ans Kreuz hängen, es bedeutet, er geht hoch, er wird weg sein. Er wird über allem stehen. Und damit kommen wir zum ersten Teil des Philipperhymnus. Ich möchte ganz kurz das mit Ihnen durchgehen. Die Zeit eilt einem da immer dann davon, wenn Sie sehen ja, wenn man so voll ist von so einem Lied und ich bin das tatsächlich. Da hier steht, welcher da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Was soll das heißen? Hier steht das Wort Gestalt. In Griechisch steht Morphe und wir können dieses Wort von Metamorphose, das würde jeder kennen. Das bedeutet natürlich nicht, dass der irgendeine Form hatte. Gott hat keine Form, völlig sinnlos, darüber nachzudenken, was Gott für eine Form hat. Das bedeutet genau das, wie wir das Wort Morphe, oder also dieses griechische Wort verwenden im Sport, das bedeutet in Form sein, wenn jemand in Form ist. Wenn jemand in Form ist, ist er in der Lage, irgendwas zu machen. Zum Beispiel in Form sein bedeutet, wenn Usain Bolt vielleicht gedopt unter 10 Sekunden laufen kann, er schon auf guten Form. Okay? Das bedeutet es. Das bedeutet, die Möglichkeiten haben des Seins, die Möglichkeiten, etwas zu tun. Und das ist genau das, was hier gemeint ist. Jesus hatte diese göttlichen Eigenschaften. Er war Gott. Das ist der Punkt hier. Es geht darum, dass er diese Möglichkeiten hatte, die nur Gott hat. Frei zu entscheiden, frei zu sein. Im christlichen Kontext heißt es, der Kreator der Welt zu sein oder ja, der Schöpfer der Welt zu sein, alle diese Sachen, das steckt hier drin. Und für einen Raubhalden, das bedeutet, er hat es nicht als etwas betrachtet, an was man sich festklammern sollte, was man nicht abgeben sollte. Sondern er war, wie wir es dann sehen, er war bereit, diese Eigenschaften einfach abzugeben. Und da gibt es einen sehr interessanten Aspekt. Ich habe gesagt, es gibt DNAs, so eine DNA vom Philipperhymnus. Und hier gibt es einen Vers im Alten Testament, über den hätte ich auch predigen können, der gefällt mir nämlich auch so super gut. Der Mose steht an dem brennenden Dornbusch und sagt, wenn ich jetzt nach Ägypten gehen soll und soll das Volk rausführen, was soll ich dann sagen, wer du Gott bist? Wie heißt denn du? Was ist denn dein Name? Was soll ich sagen, wer du bist? Und dann sagt Gott dieses ganz berühmte Wort, und da gibt es natürlich Bücher, die das auslegen wollen, Hebräisch, Ehyeshe, Ehyeh, ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde, gibt Gott diesen Namen. Und das ist genau der Punkt, der uns im Philipperhymnus begegnet. Gott sagt, erstens, ich werde sein, er ist, also das ewige Sein, das ist die Eigenschaft, die Jesus zu dem Zeitpunkt hatte, kein Tod, gar nichts, keine Beschränkung. Und das andere ist, Gott sagt, ich werde sein, der ich sein werde. Ich entscheide darüber, was für eine Form ich annehmen werde. Ich entscheide darüber, wie ich mich zeige. Und also für mich ist das einfach fast eine prophetische Aussage, dass ich sehe in diesem, ich werde sein, wie ich sein werde, dass ja, sich Gott damals schon vorgestellt hat, ich weiß auch jetzt schon, dass ich irgendwann als Mensch auf diese Erde komme und da mich zeige. Und dann bin ich Mensch. Und das ist meine freie Entscheidung. Niemand wird mir die nehmen. Okay, und dieses Gottsein, diese freie Entscheidung, die gibt Jesus auf und wird gleich wie Menschen. Und gleich wie Menschen jetzt zu werden, das bedeutet jetzt
extrem viel. Das bedeutet nämlich, alle Einschränkungen von uns Menschen anzunehmen. Das bedeutet natürlich, mit diesem Tod konfrontiert zu sein, mit dieser Endlichkeit konfrontiert zu sein. Also meine Kids, die denken schon, ich sei ein Grufti inzwischen und so weiter. Und das stimmt auch, die haben recht. Das Witzige ist, das Leben fliegt an uns vorbei. Es ist eigentlich nur ein Berühren. Vor kurzem ist meine Mutter gestorben, die ist 95 geworden. Und trotzdem, man hat den Eindruck, ihr Leben ist vorbeigeflogen. Ich habe die Bilder von ihr angeguckt als Jugendliche. Ich habe die Bilder von der Hochzeit mit meinem Vater angeguckt. Alles vorbeigeflogen. Es ist nichts. Es ist wie nichts. Und ich hatte eine Predigt von Winfried Schäffbuch zu diesem Thema gehört. Er sagt, diese Endlichkeit ist ihm bewusst geworden, als er im Krematorium in Stuttgart stand und da eben die 35 Urnen standen. Und da hat er gedacht, ah, das war doch der. Ja, den Professor so und so, den kenne ich ja auch. Und so weiter. Und dann stand er da und da war die kleine Urne. Da war nichts. Und andere sagen, am Ende ist nur ein kleiner Bindestrich, das ganze Leben, zusammengefasst zwischen zwei Zahlen auf dem Grabstein. Bei meiner Mutter wird stehen von 1918 bis 2013. Das war's. Alles. Dazwischen, Bindestrich, das war ihr Leben. Alles liegt drin. Alles weg. Und dieses gibt Jesus auf, nimmt also diese Beschränkungen an und dann geht's aber weiter. Dann nimmt er auch die Beschränkungen von Ihnen und von mir an. Die Beschränkungen, dass wir eben in unserer Situation stehen, dass wir zum Beispiel vielleicht nicht genügend Geld haben, dass wir nicht wissen, wie der morgige Tag weitergeht, dass wir Stress haben mit unseren Mitmenschen, dass wir Stress haben in unserer Familie, dass wir Sorgen haben wegen Krankheit. Es gibt ganz viele Dinge. Alle diese Beschränkungen hat Jesus angenommen. Entschuldigung. Also ich muss sagen, ich war auch krank. Das ist ein Problem. Okay, also alle Beschränkungen, selbst diese Krankheit hat Jesus angenommen. Und hier steht, warum hat er das gemacht? Weil er uns gleich werden sollte, damit, und was ist der Grund? Denn was er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Damit er versteht, Jesus versteht genau, was sie und mich im Leben bedrückt, was uns hindert, was uns die Beschränkungen auferlegt. Das ist genau der Punkt. Und ganz knapp zusammengefasst, ich habe immer nur einen einzigen Vers zitiert, damit es nicht zu lang wird für die Predigt. Allein hierzu könnte ich 20 Seiten zusammendrucken oder ich habe die Bibelstellen rausgeschrieben, zusammengedruckt. Okay, jetzt ist die Sache so, also er hat Menschgestalt angenommen, er ist ein Mensch geworden wie wir, aber dann geht es weiter. Es geht nochmal einen Schritt hinunter und das ist eben jetzt hart. Er hat sich selbst erniedrigt, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Ich will nur eine Sache sagen, das ist hier, er war der Allerverachtete in Jesaja 53, dem großen Kapitel im Alten Testament, wo Jesus als der leidende Gottesknecht beschrieben wird, er war der Allerverachtendste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das bedeutet, umgekehrt, hier wird niemand über diese Welt gehen können, der sagen kann, du hast nicht gewusst, was das bedeutet, wenn man verachtet oder ausgestoßen ist. Es wird keiner von denen, von unseren Gästen in Deutschland, die in irgendwelchen Asylbewohnerheimen leben und Angst haben, sagen können, Jesus, du kannst mich nicht verstehen, du kennst das nicht. Er war verachtet, er hat die Krankheit getragen. Also er hat wirklich diesen Weg von oben, von der Göttlichkeit bis zu uns hinuntergegangen, bis überall, ganz unten, immer ganz unten. Er hat alles erlebt. Und dieses ging eben leider weiter, und das ist eben der Gipfel hier. Es ging bis zum Tod am Kreuz. Und bis zum Tod am Kreuz, für mich war das natürlich sehr interessant, dass an dieser Stelle eben Dietrich Bonhoeffer schreibt, in seinem Buch Nachfolge 1937, man muss wissen, das war schon zu der Zeit, als die Nationalsozialisten stark waren. Die bekennende Kirche war schwer unterdrückt und es ging auch bei ihm schon ums Leben. Paul Schneider ist 2 Jahre später im KZ gestorben. Da schreibt er, Jesus wird der im Leiden verworfene Christus. Was heißt das? Der verworfene Christus. Das Verworfenwerden nimmt dem Leiden jede Würde und Ehre. Es ist ein ehrloses Leiden. Und das ist einfach nochmal eine Stufe mehr. Also meine Tochter, also Katharina ist gerade nicht da, sie hat das Gedicht von Theodor Fontane auswendig gelernt, John Maynard. Und der John Maynard, der steuert auf dem Eriesee ein Schiff Richtung Buffalo und dann brennt das Feuer und er schafft es eben,
dieses Schiff ans Ufer zu bringen. Und dabei stirbt er, weil er im Rauch steht, aber alle Leute werden gerettet. Und hinterher, glorreich, die Stadt Buffalo hat einen Grabstein und meine Tochter war ganz beeindruckt, dass auf diesen Grabstein in goldenen Lettern geschrieben wird, hier ruht John Maynard, der sein Leben für uns gegeben hat. Das ist nicht das, was bei Jesus passiert. Hier ist keine Würde, keine Ehre. Es geht unter diese Würde hinunter. Und das ist ein Punkt, den hat jetzt Dietrich Bonhoeffer, unglaublich, dass er das vorher geschrieben hat, den hat er erlebt. Er ist schrecklich umgebracht worden am Ende vom Krieg, 2 Tage bevor dann der Krieg aus war, ist er umgebracht worden. Schrecklich. Ganz unten, verachtet, hinausgestoßen, ganz außen. Das war Jesus. Da war keine Würde mehr. Und ich weiß nicht, wer, vielleicht kennen Sie die Geschwister Scholl, die hingerichtet wurde in 1943, 22. Februar, waren sie hingerichtet. Und schlimm war für die Familie natürlich, dass sie tot waren, das ist völlig klar. Aber ganz schlimm war, dass sie draußen im Prinzip, so vor dem Gefängnis sind sie ja beerdigt worden, dass sie da draußen beerdigt wurden, 2 Kinder in ein Grab rein. Und da standen ein paar Leute und haben auf die Scholls, die da mit den verbleibenden Geschwistern standen, am Grab gedeutet und haben gesagt, guck mal die an. Das sind die gar nicht zu uns gehören. Das ist verachtet sein, das ist der allertiefste Punkt. Und die gute Nachricht ist, warum ist das so? Damit Jesus wirklich mitleiden kann, ich bin mir ganz sicher, Jesus wird wissen, was mit Dietrich Bonhoeffer war an dem Tag, als er gestorben ist. Total verachtet, ausgestoßen. Dieser Dietrich Bonhoeffer, der diese Bücher geschrieben hat, der so stirbt. Und das hat Jesus eben erlebt. Und jetzt müsste eigentlich der zweite Teil kommen. Aber die gute Nachricht ist, die wird jetzt nicht kommen wegen der Zeit. Es ist einfach so, ich werde das in der zweiten Predigt, werde ich diesen zweiten Teil nehmen. Der ist ganz wichtig. Und es ist ganz klar, ein Christentum, das nur Weihnachten und Karfreitag predigt, ist nur eine halbe Wahrheit und damit gar keine. Glauben Sie nicht, dass Sie mit Weihnachten und Karfreitag in Ihrem Leben zurechtkommen. Das reicht nicht. Wichtig ist, dass es diesen zweiten Teil gibt. Wir brauchen die Auferstehung. Wir müssen Himmelfahrt wissen, was es bedeutet. Und wir müssen wissen, was Pfingsten ist. Ganz klar, der Teil. Und darüber müssen wir sprechen. Aber ich hatte eingangs gesagt, was mir noch wichtig ist, und da will ich die verbleibende Zeit nutzen. Wichtig ist, was hat das für mein Leben zu bedeuten? Und was können wir also, zunächst will ich fragen, was können wir jetzt daraus lernen, aus dem ersten Teil von dem Philipperhymnus? Erstens, für mich war wichtig, dass Jesus alles freiwillig tat. Alles freiwillig. Und Jesus hat es angekündigt, und da gibt's, ich will nur 2 Stellen hier zitieren, das ist Johannes 8, 14 und Johannes 10, 18. Keiner von ihnen ist freiwillig in dieses Leben gekommen. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Wir können darüber reden, aber keiner wird es mir erzählen können. Ich glaube es ihm einfach nicht. Wir sind einfach geboren worden. Wir sind da und wir müssen heute leben. Heute müssen sie mit ihrer Situation umgehen, ganz genauso. Und der zweite Punkt ist, sie werden sterben. Und ich sage Ihnen, ob sie frei entscheiden, ob sie sterben werden, ist auch nicht ganz klar. Natürlich gibt es Bestrebungen, dass man sagt, okay, ich will mal selbst bestimmen, wann ich sterben will. Sie sehen, Mensch will sein wie Gott und so, ganz klar, das ist klar. Aber das geht nicht. Der Einzige, der das gemacht hat, das war Jesus. Jesus hat gesagt, auch wenn ich von mir selbst, in Johannes 8, 14, auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr. Der Unterschied zu euch ist, sagt er jetzt, weil ich weiß, woher ich komme und ich weiß, wohin ich gehe. Das war der ganz große Unterschied. Jesus hat gewusst, woher er kommt. Und Jesus ist freiwillig gekommen. Und der zweite Punkt ist, dass Jesus sagt, mein Leben kann mir niemand nehmen. Geht nicht. Ihr könnt nicht versuchen, mich umzubringen. Könnt ihr machen, aber es wird nicht gelingen. Weil ich entscheide selbst, wenn ich es gebe. Ich entscheide es freiwillig. Und es ist ganz klar, und Sie wissen auch, in Gethsemane sagt er zu dem Petrus, Petrus, bist du verrückt? Was schlägst du dem das Ohr ab? Geh doch nicht, macht doch keinen Sinn. Wenn ich wollte, dann würde ich 10 Millionen Engel holen. Wird alles wäre sofort aus. Aber das ist nicht das, was dran ist. Okay? Das ist der Unterschied zwischen Jesus und uns. Also Jesus tat alles freiwillig. Wir sind leider in dieses Leben geboren. Okay, und jetzt kommt die zweite Sache. Jesus hat diesen Abstieg, diesen totalen Abstieg bis zur totalen Erniedrigung am Kreuz zugelassen und da stellt sich die Frage, warum? Und da haben wir in unserem Text keine Antwort. Der Text sagt nichts dazu. Aber die gute Nachricht ist, jetzt müssen wir einfach diese DNA der Bibel nutzen. Ich habe 2 Verse zitiert. Da gibt es 2 Punkte, erste Punkt, warum es Jesus getan hat, war Gehorsam gegenüber Gott, seinem Vater. Da steht einfach in Römer 5, 19, schreibt Paulus, durch den Glauben des Gehorsam des einen werden die vielen zu Gerechten. Er war gehorsam, damit wir gerecht wurden. Und zweite Punkt, der bei Jesus eine Riesenrolle gespielt hat, das ist die Liebe zu den Menschen. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben und so weiter. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Jesus Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Liebe zu uns. Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, und aus Liebe zu uns. Das war die Motivation, warum Jesus getan hat, was er getan hat und was uns im Philipperbrief beschrieben ist. Und jetzt kommt eben das, warum ich den Hymnus so mag. Jetzt kommt es einfach. Jesus ist der, der das Gesetz uns nicht nur gepredigt hat. Das ist ganz wichtig. Jesus predigt nicht nur. Er hat das Gesetz erfüllt. Und man fragt sich ja, warum steht da drin, Jesus hat das Gesetz erfüllt? Er hat alle möglichen Sachen gemacht, da ist überhaupt kein Gesetz erfüllt. Läuft rum am Sabbat und macht Sachen. Sie wissen alles. Also, ich brauche es nicht erzählen. Jesus hat nicht das Gesetz erfüllt, scheinbar. Nein, könnte man sofort sagen. Aber er hat das Gesetz ganz erfüllt. Warum? Das ist der Hammer. Weil er sagt hier, Jesus hat selbst gesagt, als er gefragt worden ist, was ist das Gesetz? Und er sagt, es gibt zwei Dinge vom Gesetz, die fassen alles zusammen. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Und dann gibt es einen zweiten Teil, dieses Doppelgebot, das jeder kennt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Okay? Diese zwei Sachen. Gott, deinen Herrn, und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebst du beiden Dinge. Und wenn Sie jetzt Philipperhymnus, erster Teil anschauen, dann sehen Sie genau, was passiert ist. Aus Gehorsam gegenüber Gott, aus Liebe zu Gott, und aus Liebe zu uns Menschen stirbt Jesus am Kreuz. Das ist einfach Erfüllung. Und für mich ist das Konzept der neuen Welt Gottes. Und deshalb ist Jesus so total anders als wir Menschen. Wir sind auf unser eigenes Wohl, auf unseren eigenen Erfolg und auf unsere eigenen Ziele bedacht. Jesus hatte nur eine Sache im Blick. Liebe zum Vater. Und er hatte unser Leben im Blick. Er hatte Sie und mich im Blick. Das ist der ganz große Unterschied. Und hier ist das Gesetz einfach rundweg erfüllt. In unserem Leben, was bedeutet das jetzt? Warum ist die Predigt jetzt hoffentlich interessant gewesen? Warum? Weil, ich hoffe, und das haben Sie gemerkt, dieser Philipperhymnus ist die Geschichte der Menschheit. Das umfasst die Geschichte der Menschheit. Es ist Ihre und meine Geschichte. Das betrifft mich. Da geht es um mich, da wird über mein Leben geredet. Und wer sich das genauer anschauen will, das will ich jetzt einfach lassen. Ich will jetzt nicht Epheser 1 vorlesen. Dort steht drin, dass ich diese Gedanken, dass es da um mich und um Sie geht und um die Rettung der Welt, dass ich das Gott längst bevor die Welt erschaffen wurde, schon ausgedacht hatte. Deshalb auch gehorsam gegenüber dem Vater. Okay, gut. Der zweite Punkt, der hier wichtig ist, und jetzt geht es um diese Erdung, von der ich gesprochen habe, dass das in unserem Leben Bedeutung kriegt. Die in uns wohnende Gesinnung von Jesus Christus, dieser Geist Gottes, soll wirklich als Tatsache oder als Faktum in der Geschichte unseres persönlichen Lebens erkennbar werden. Jetzt soll man soll in unserem Leben sehen, dass es sowas gibt, dass Jesus lebt. Und wie sieht es dann aus? Hier in Philipper 2, 3, also davor, vor diesem Christushymnus, sagt Paulus, nichts tut aus Zank oder eitler Ehre, sondern durch Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeglicher sähe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Und zusammengefasst heißt es, diese Gesinnung sei in euch, die in Christus Jesu war. Auf das, was des anderen ist, sähen. Gut, die Frage ist, ich habe mir früher schon immer Gedanken gemacht, wie sieht es aus, den einen höher achten als sich selbst. Also meine Schwester ist immer zu mir gekommen und hat gesagt, komm, Algebra und so, komm, hilf mir, bitte, das hat keinen Sinn. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, die kann besser Algebra als ich. Also das habe ich schon früher nicht geglaubt. Okay? Ich habe es einfach nicht geglaubt. Und zwar gut, dass ich es nicht geglaubt habe, sonst wären wir beide wahrscheinlich dahin gekommen, wo wir sind, dass ich geholfen habe. Okay? Das geht hier nicht darum, ob der andere etwas besser kann als ich oder weniger gut. Es geht um was ganz anderes. Es geht einfach darum, ist der andere, ist unser Nächster, es wert, für was wir ihn halten. Ich habe mal einfach Beispiele gegeben. Jesus hat gefragt, sind Sie, Albert, oder bin ich, Rainer, bist du es wert, dass ich für dich sterbe? So hart stellt sich die Frage. Ist der andere es wert, dass wir ihm helfen, dass wir ihm dienen, dass wir ihn loben? Wie oft fällt es uns sogar schwer, irgendjemanden zu loben? Sind sie es wert, dass wir uns um ihre Probleme kümmern?
sind sie es wert, dass wir freundlich grüßen oder und so weiter? Nein, meistens ist es bei uns genau anders. Es sieht so aus, wir leben in einer Anspruchshaltung und fragen, was schuldet der Nächste uns? Was bedeutet das? Das bedeutet doch ganz, ganz hart, was der Nächste uns schuldet. Zum Beispiel meine Frau, schuldet sie mir jetzt, dass es Fenster zumacht, wenn es regnet? Oder schulden mir meine Kinder Respekt, dass sie nicht böse antworten, wenn ich sie was frage? Oder schuldet mir zum Beispiel der Pastor von der Gemeinde, dass er mich im Krankenhaus besucht? Also Andreas hat es getan, hat mich unglaublich gefreut. Aber hat er es mir geschuldet? Nein, natürlich nicht. Es geht nicht darum, was uns andere schulden. Das ist nämlich Anspruchshaltung. Das ist genau das Gegenteil von Demut. Und das will uns Jesus sagen. Es geht nicht darum, was uns jemand schuldet, sondern es geht darum, was ist uns der andere wert, dass wir tun sollen. Und eine Sache, die ich gelernt habe, schon sehr früh, und das hat der Ernst Vater, der ehemalige Leiter von der Liebenzeller Mission, mal gesagt, ich kann mich da erinnern, ich werde es nie vergessen, er hat gesagt, und wenn er, da war ich jugendlich und nicht verheiratet und so weiter, da haben alle gesagt, und wenn er mal heiratet, der Wert eurer Frau, also wir waren Jungs, hat er gesagt, der Wert eurer Frau, der wird nur darin bestehen, was ihr von ihr haltet. Und den Wert, den ihr ihr beimesst, den wird sie haben. Wenn ihr sie toll findet, dann ist sie toll. Und wenn ihr sie nicht toll findet, dann ist sie nicht mehr toll. Okay? Und das ist genau der Punkt, um den geht's. Und das habe ich damals als Kind komplett kapiert, dass das der Punkt ist. Für wen halten wir unsere Nächsten? Es geht nicht darum, ob der gut ist oder schlecht oder irgendwas. Für wen halten wir ihn? Und das ist einfach das, was die Bibel eigentlich mit Demut bezeichnet. Und ich habe es hier aufgeschrieben. Demut im Sinne von Paulus und Jesus zu leben heißt, ich schulde jedermann und niemand schuldet mir. Paulus drückt es in Römer 1, 14 auf. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, der Weisen und Unweisen. Darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch zu euch in Rom das Evangelium zu bringen. Denn ich schulde es allen. Ihr schuldet mir nichts. Niemand. Okay. Und wie spiegelt sich jetzt die Gesinnung in unserem Leben? Wie ist es jetzt? Und da ist mir ganz wichtig, verstehen Sie das, was ich heute Morgen gesagt habe, nicht als Aufruf, werdet wie Jesus. Keiner von Ihnen wird es machen können. Keiner ist wie Jesus. Und wir können ihn nicht imitieren. Es geht nicht darum, dass wir, ich habe es einfach aufgeschrieben, es geht nicht um Imitat. Es geht nicht darum, ein Bewunderer von Jesus zu sein. Es geht nicht um ein Moralgesetz. Keiner von uns kann das. Ganz hart steht es, Psalm 49, Vers 7. Ganz hart. Niemand kann seinen Bruder lösen. Denn sein Leben, das er für ihn geben würde, ist zu wenig, um ihn zu lösen. Natürlich kann John Maynard die Leute auf dem Schiff retten, aber vor dem Tod nicht. Keiner kann ihn lösen. Also es wäre Vermessenheit, wenn wir denken, wir können was tun, was Jesus getan hat. Trotzdem kann die Gesinnung von Jesus in uns sein. Und wie kann das funktionieren? Und ich habe es hier aufgeschrieben. Das ist das für mich im Prinzip das Größte in der Bibel überhaupt, dass dieser Jesus, der auf dieser Welt so gelebt hat, dass der auf der rechten Seite aufgestiegen ist in den Himmel und jetzt durch seinen Geist in uns wohnt. Und das bezeichnet die Bibel mit Christus in euch. Und Paulus schreibt in Kolosser 1, 27, den Gott kundtun wollte, welches ist der Reichtum der Herrlichkeit. Das ist Reichtum, das ist Herrlichkeit. Dass dieses Geheimnis unter den Nationen, Christus in euch. Und Christus in euch bedeutet nicht nur Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, dass wir, weil sein Geist in uns wohnt, wie in Römer 8 steht, wir mal mit ihm wohnen. Sondern das bedeutet, dass sein Leben, wie er es gelebt hat, sein Denksinn, der Sinn von ihm, dieses Denken, dieses den anderen im Blick haben, in unserem Leben Realität wird durch seinen Geist. Gut, und warum kann jetzt Paulus bei den Philippern, warum können wir sicher sein, dass es auch bei uns funktionieren wird, dass das so wirklich so ist? Und da ist der Vers 1 in diesem Philipper 2 ein ganz toller Vers. Da steht, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, also das heißt Trost in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Gesetzes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Dann und so weiter. Was bedeutet das? Der Paulus sagt, und das muss ich jetzt einfach zügig zusammenfassen, der Paulus sagt, wenn ihr das alles erlebt habt in eurer Gemeinde, wenn ihr es in eurem Bruder gesehen habt, wenn ihr es in eurem eigenen Leben gesehen habt, dann wisst ihr, dass dieser Geist in euch wohnt. Guckt an, was in eurem Leben schon passiert ist. Seid dankbar. Und ich bin dankbar, ich muss es heute einfach so sagen, ich bin dankbar für diese Gemeinde. Ich bin dankbar für euch, dass ihr hier sitzt, dass ihr da seid, dass ihr mir Mut gemacht habt in schwierigen Situationen. Ich war unglaublich dankbar, als vor meiner komischen Bypass-OP der Andreas und der Helmut kamen und gesagt haben, wir beten mit dir noch. Klar, natürlich war ich dankbar. Es war toll. Und ich habe gespürt, Jesus lebt, auch in mir. Und das ist das, was er nie vergessen soll. Deshalb, Paulus hat verstanden, ihnen zu sagen, Achtung, guckt, was ihr in eurem Leben erlebt habt. Ihr habt bestimmt Momente gehabt, wo ihr gespürt habt, Jesus ist da, das ist wahr. Okay? Und darauf baut auf. Und jetzt ist die Frage natürlich, warum, wenn das so ist, also warum bringt das was? Weil Paulus schreibt zum Beispiel in Philipper 1,6, und ich bin der guten Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, wo es das alles schon gibt, wo ein Anfang da ist, der wird auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Und genauso hat er es im Hinblick auf Israel und die Juden gemacht. Er hat gesagt, ist der Anbruch heilig? Gibt es schon ein paar, die erlöst sind als der Juden? Ist der so ist auch der Teig heilig, und wenn die Wurzel heilig ist, dann werden die ganzen Zweige heilig werden. Also das, was Gott angefangen hat, das geht weiter. War ganz toll, was wir am Anfang von Simone gehört haben. Lest euren Kindern vor, Mose steht, erinnert sie daran, was ihr mit Gott erlebt habt. Das ist das, was in Mose steht. Okay, und dann der letzte Punkt, der mir wichtig, zweitletzte Punkt ist, wenn alles aber schon so gut aussieht, jetzt könnte man auf die Idee kommen, warum braucht es dann noch Ermahnung? Warum muss dann der Paulus sagen, es geht weiter? Macht noch was. Das ist alles noch nicht ganz so toll. Da kann noch was passieren. Macht meine Freude vollkommen, macht es noch besser. Warum? Weil eben unser Leben ein dynamisches Leben ist. Wir sind nicht statisch, wir sind nicht fertig an dem Tag, wo wir uns bekehren. Wo Jesus in unser Leben kommt. Da sind wir nicht fertig, da geht es weiter. Und Paulus hat es ganz, ganz hart komme ich nicht zurück. Kann man noch einmal zurück, weil ich habe mir selbst vorgegriffen. Hier, steht Philipper 3,3. Noch eins vor wieder. Okay, Philipper 3,13 steht, ich halte nicht dafür, dass ich schon ergriffen habe. Aber ich strecke mich nach dem, was vor mir liegt. Der Paulus sagt, ich habe noch nicht ergriffen, aber ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Okay, und damit kann ich jetzt einfach weitermachen. Hier kommt es nochmal. Also er streckt sich aus nach dem neuen Ziel, das vor ihm liegt. Und jetzt ist noch eine Sache, die mir wichtig ist, und das haben Sie vielleicht schon gemerkt, wenn Sie die Bibel lesen, dann merken Sie manchmal an manchen Stellen, was der sagt, ist wahr. Das ist genau wahr. Das ist genau meine Situation, das ist genau mein Leben. Oder passiert es in der Predigt oder irgendwo, wenn Sie jemand begegnen, mit dem Sie über Jesus oder Gott reden. Und dann ist die Frage, warum ist das so? Warum spüren Sie, dass das wahr ist? Und bei Paulus ist das Geheimnis hier, also Paulus sagt, und mein Wort und meine Predigt waren nicht in vernünftigen Reden menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes Gottes und der Kraft. Also da Leute haben einfach die Kraft von Paulus gespürt. Und das Schöne ist, in den Philipper 2, da sagt Paulus ganz klar, ich selbst habe schon so gelebt. In 2,17 sagt er nämlich, ich sage jetzt nicht nur, dass ich den anderen und euch im Blick haben soll, sondern auch wenn ich geopfert werde, also Paulus steht im Gefängnis und rechnet mit seiner Hinrichtung, er sagt, wenn ich jetzt geopfert werde für euch und ich für euch jetzt sterbe hier, dann ist das egal, dann hat sich alles gelohnt, weil ich habe es für euch getan. Und dann sagt er, das ist nicht nur bei mir so, sondern der Timotheus, das ist auch so einer. Und der schreibt hier unten in Philipper 2,20, selbes Kapitel hinten, schreibt er, ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes sei, der denkt wie ich. Und warum? Der denkt, wie denkt er? Dieser Timotheus denkt, der so herzlich für euch sorgt. Der hat nur das Wohl der Gemeinde in Philippi im Blick. Das ist das, was Paulus auffällt. Und dann ist da noch einer, und das ist der Epaphroditus. Im selben Kapitel, in Vers 25, können Sie das lesen. Ich erzähle es jetzt schnell, wir lesen dauert länger. Dieser Epaphroditus, der war krank. Der ist von Philippi wahrscheinlich nach Rom gesandt worden, ist dort krank. Und jetzt sagt er nicht, ich bin krank geworden und mir geht es nicht gut und alle die Sachen. Sondern dieser Epaphroditus wird traurig, weil die Philipper gehört haben, dass er krank wäre und darüber traurig geworden sind. Völlig komisch. Der sorgt sich darüber, dass die Philipper sich über ihn Sorgen machen. Das bedeutet, auch er hat die Philipper im Blick. Okay, und damit will ich einfach zusammenfassen. Jesus wird nach Gottes Plan freiwillige Menschen stirbt im Gehorsam gegenüber Gott am Kreuz und aus Liebe zu uns. Doppelgebot wird der Liebe, ist komplett erfüllt. Du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Demut im Sinn von Jesus zu leben heißt, ich schulde jedermann und niemand schuldet mir. Wenn das in unserer Gemeinde passieren würde, dann, ich glaube, wir würden alle aufblühen. Aber erinnert mich, dass ich mich daran auch erinnere. Okay? Und dann, warum funktioniert das? Das funktioniert, weil Jesus auferstanden ist und weil Jesus versprochen hat, er wird in uns leben. Sein Geist ist in uns. Das bedeutet, da gibt es Inspiration zum Guten. Jemand, der sich Jesus anvertraut, der hat Inspiration zum Guten im Leben. Und der letzte Punkt ist eben,
bin ich so weit gegangen? Kommen wir noch mal eins zurück, letzter Punkt noch. Dass Jesus mit seinem Geist in uns wohnt, erkennen wir daran, was schon passiert ist. Bitte vergessen Sie nicht, was Sie schon mit Jesus erlebt haben. Okay, dann will ich noch beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach, ja, dass wir deine Bibel haben, dass wir dieses Wort haben von dir, dass wir einfach sehen können, wer du bist. Und ich danke dir auch, dass Jesus auf Erden war und dass er Mensch geworden ist, dass wir an ihm sehen können, wie du bist, dass er uns das einfach deutlich gemacht hat. Vater, und ich danke dir auch, dass Jesus uns verstehen kann, dass er weiß, was unsere Situation ist, dass er unsere Versuchungen kennt, unsere Schwächen, unsere Beschränkungen, unsere Endlichkeit. Vater, und ich danke dir, dass du so einen wunderbaren Plan gehabt hast, uns zu retten am Kreuz. Und nicht nur dieses, sondern dass du jetzt in uns leben möchtest. Dass dein Geist in uns ist. Und so möchte ich dich einfach bitten, dass du auch jetzt alle, die hier sind, einfach segnen möchtest. Und ja, dass du in ihnen wohnen möchtest. Und dass du uns diese Einheit schenkst, die es nur in dir gibt. Dass nicht Sympathie und Antipathie eine Rolle spielt. Ich danke dir einfach dafür, sondern dass wirklich dieser dein in uns lebender Geist das Entscheidende ist. Amen.